Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Mit Katja Bigalke und zwar ganz allein in diesem Sendestudio, allein mit mir selbst, allerdings noch nicht mit mir selbst verheiratet. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Inspiration zur Selbstheirat, die gibt es jedenfalls in dieser Sendung, in der sich alles um das Thema Intimität dreht.
Sie hatten Liebe gemacht.
Intimacy works as some kind of fuel.
Und es war schön gewesen.
Intimität ist ein Zustand tiefster Vertrautheit. Intimität herrscht in der Intimsphäre, einem persönlichen Bereich, der durch die Anwesenheit ausschließlich bestimmter oder keiner weiteren Personen definiert ist.
Wir beschäftigen uns mit Sex. Und heute ist Feminist Porn Watching.
Ich schlafe hier, zwischen den Plattenkissen. Aber ich bin glücklich damit. Ich lebe zwischen all der Musik.
I have to feel safe in the person's presence.
Unsere Sehnsucht nach Intimität ist groß, nach Lust und Sex, aber auch nach tiefen Emotionen, besonderen Begegnungen, Exklusivität oder vielleicht manchmal auch ganz einfach nach einem eigenen Rückzugsraum. Wir erzählen in dieser Echtzeit, wie viel Intimität am Ende vielleicht doch auch in den inszenierten Fotos auf Instagram und Co. steckt und warum es manchmal Sinn macht, selbst so etwas Intimes wie Porno gucken öffentlich zu machen. Und damit fangen wir auch an mit dem Feminist Pornwatching, nämlich einem Salon, zu dem die Sexaktivistin Laura Merritt einmal im Monat in ihre Wohnung in Berlin-Kreuzberg einlädt. Pornoschauen in einer Gruppe mit Fremden ist hier explizit gewünscht und auch das darüber reden. Caroline Born hat das miterlebt. Das war die erste Veranstaltung dieser Art, bei der du dabei warst, oder?
Ja, genau.
Und mit welchem Gefühl bist du dahin?
Ich hatte eigentlich ein gutes Gefühl, weil ich es von feministischen Veranstaltungen eigentlich so kenne, dass da die Menschen Rücksicht aufeinander nehmen und dass mir da jetzt niemand irgendwie zu nahe kommt oder so. Und von Laura Merritt hatte mir schon mal eine Freundin erzählt. Sie schreibt ja auch Bücher und hat diesen Pornofilmpreis, den Yes Award, gegründet. Aber mir war gar nicht so klar, dass ich da einfach hingehen kann zu ihren Veranstaltungen, weil es ja direkt bei ihr zu Hause stattfindet.
Das kann man aber. Also man geht da einfach hin und dann setzt man sich bei ihr zu Hause aufs Sofa oder wie?
Genau, das ist so nach dem Konzept, das Private ist politisch, kommen da Leute zu ihr in die Wohnung und die sollen sich da auch wohlfühlen, also dass man so ein bisschen die Hemmschwelle verliert und dann auch über etwas Intimes einfach reden kann. Laura Merritt wohnt mitten in Berlin-Kreuzberg, da bin ich dann am Freitagabend hingelaufen und stand dann vor einer roten Tür.
Hallo.
Hallo, Caroline Born hier.
Kennst du den Weg?
Nee.
Wir sind im Vorderhaus, im fünften Stock.
Vorderhaus, fünfter Stock. Okay, danke.
Und dann oben im fünften Stock standen auch schon ganz, ganz viele Schuhe vor der Tür, wie in so einer ganz großen WG. Und drin ist es dann auch dementsprechend zugegangen. Also ich wusste da auch recht schnell, dass ich richtig bin, weil überall in der Wohnung hingen so Vulven rum. Also eine Vulva aus einem Fahrradschlauch, eine aus Stoff, dann eine aus einer alten Schallplatte. Und die ganzen Wände waren halt voll von Vulva-Bildern.
Also das war schon so eine ziemlich programmatische Einrichtung da vor Ort. Und war denn da auch schon was los?
Also in der Wohnung, die ist so 70 Quadratmeter groß, saßen überall Leute rum, haben sich unterhalten und zwei Frauen haben auch schon drüber gesprochen, dass sie von ihren Freunden und auch von ihrer Familie immer gefragt werden, warum schaust du dir denn sowas mit anderen an? Und Ella hat mir dazu gesagt,
ich habe mir nie diese Frage gestellt, weil ich war immer sehr offen mit Sexualität, mit meiner Sexualität und auch über Sexualität zu reden. Und wenn wir das mit Humor machen und Offenheit, dann ist es einfach gar nicht komisch, das mit anderen Menschen zu schauen.
Ella ist 22 und studiert in Berlin und sie hat gemeint, sie war da schon öfter da.
Was waren denn sonst noch für Leute da?
Also hauptsächlich eben jüngere Frauen, die waren eher so alternativ angezogen, viele hatten auch so abrasierte Haare. Ein paar Männer waren auch da und auch einige Frauen, die so um die 40, 50 waren, schätze ich jetzt mal. Und irgendwann habe ich dann auch mal zwischen allen Laura Merritt entdeckt, bevor es losgegangen ist. Und da sind wir noch mal raus auf den Balkon gegangen, weil es da eben ruhiger war. Und sie hat mir das Konzept von dem Freudensalon erklärt.
Heute ist Feminist Pornwatching. Das heißt, wir gucken uns Filme an oder Ausschnitte aus Filmen und gucken nach feministischen Kriterien. Was bedeutet das für jede einzelne Person? Wie konditioniert ist unsere Lust? Und wir gucken natürlich auch, wie könnte es anders sein?
Also das ist schon so ein sehr analytischer, fast würde man sagen, didaktischer Ansatz, oder?
Ja, schon ein bisschen. es geht halt auch darum, andere Bilder zu verbreiten als jetzt die konventionellen und dass man damit auch andere Verhaltensweisen erzeugt. Also Laura Meritz sagt, sie will Sexualität verändern, also und Porno so als Mittel der Aufklärung einsetzen und in dem Zuge auch mit so alten Bildern von männlicher Dominanz brechen. Das kann auch Männer von ihrem Leistungsdruck befreien, sagt sie. Und am Ende sollen dann alle auf ihre Kosten kommen.
Und ist das jetzt auch das Kriterium, das feministische Pornos auszeichnet, dass wirklich irgendwie einfach alle möglichst auf ihre Kosten kommen sollen?
Es soll zumindest die Lust von allen Beteiligten gezeigt werden und damit dann auch allen Lust gemacht werden. Außerdem soll eine Vielfalt an Geschlechtern gezeigt werden und auch sowas wie unterschiedliche Altersgruppen, verschiedene sexuelle Orientierungen und unterschiedliche Körper. Also nicht nur das, was der Norm entspricht. Und ganz wichtig sind auch Konsens und Fairness. Also es soll Absprachen geben, was gemacht wird am Set.
Okay, und wie ging es dann an dem Abend weiter?
Also erstmal hat Laura Meritz so eine kleine Einführung gegeben.
Also ihr könnt jederzeit bestimmen, was ihr selber macht. Hauptsache ihr fühlt euch wohl, das heißt Selbstfürsorge. Ja?
Und es also saßen so 20 Menschen im Wohnzimmer, so auf dem Sofa, am Esstisch, auf dem Boden. Und denen hat sie dann erstmal erklärt, was gleich passieren wird. Also alle sollen auf sich achten, was sie jetzt gerade brauchen. Man darf auch zwischendurch mal rausgehen, aber man darf auch stöhnen.
Also Lust ausleben ist durchaus auch gewünscht oder ist zumindest gestattet.
Ja, so, also zumindest auf diese Art, wie sie so beschrieben hat. Erstmal gab es noch mal ein paar weitere Erläuterungen zum Film. Der hatte den Titel Milfshake.
Okay, wir haben jetzt hier eins Milfshakes. Das ist ein Ausdruck, ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, was Milf ist. Kennt ihr den Ausdruck?
Ja.
Okay. Okay, kennen welche den nicht? Eine. Alle anderen wussten, dass Milf Mother I Like to Fuck heißt? Wow!
Also eine gewisse Vorbildung war da und die Stimmung wirkte ja auch ganz ausgelassen. Warum nimmt denn dieses Reden bei der Veranstaltung so viel Raum ein?
Weil die Idee davon ist, dass die Leute aus so einer Konsumhaltung rauskommen sollen, indem sie auch hinterfragen, was schauen wir uns denn da an und auch, was macht mir denn Lust und warum ist es so? Welche Unsicherheiten und Ängste gibt es vielleicht? Also insgesamt einfach mehr über Sexualität reden und das haben ja eben auch die Darstellerinnen im Porno gemacht.
Also im Grunde genommen auch so eine Aufforderung, mehr Verantwortung zu übernehmen, aktiver zu werden. Ne? Und dann ging aber der Film dann endlich auch mal los, oder?
Genau, dann hat sie den Film gestartet.
Dann gucken wir einmal hier rein.
Und es geht um zwei Frauen in einem Café. Die eine beschwert sich, dass die andere ihren Müll nicht trennt. Daraufhin gibt es dann Streit, sodass eine tatsächlich in Tränen ausbricht und sich dann darüber beklagt, dass sie halt sowieso schon Stress hat. Und das Ganze geht 5 Minuten lang so und alle sind auch noch angezogen.
Wer ist angeturnt von der Diskussion?
Irgendwann kam dann natürlich auch eine Szene, in der sich die zwei Frauen dann näher kommen, in der sie sich über die Oberschenkel streichen, das T-Shirt ausziehen oder die Brüste küssen.
Und wie sich das anhört, haben sich die Gäste darüber auch erstmal ziemlich amüsiert, ne?
Ja, das war dann auch so, fand ich, dass das Lachen eigentlich das Prickelnde, was bei so einer Szene aufkommt, gleich gebrochen hat. Also einige haben sich auch total kaputt gelacht über sowas wie das rosa Mieder der Darstellerin. Aber es ist auch so, dass dieser Film Milfshake ziemlich dazu eingeladen hat. Also zum Beispiel die Rolle der Milf war so ziemlich zugespitzt. Die eine hatte den unerfahrenen Part und wurde dann von der anderen sozusagen sexuell bemuttert. Aber solche Details hat das Publikum eben auch sehr genau benannt und dann auch diskutiert. Und vor allem ging es darum, wie sich Milfshake von einem normalen Porno unterscheidet. Also eine Teilnehmerin, die auch sonst Pornos mit ihrem Freund zusammenschaut, hat gesagt:
Das waren eigentlich einer der wenigen Pornos, die ich gesehen habe mit einem Frauenkörper. Einfach so, wie er halt ist.
Mit so einem alltäglichen Frauenkörper.
Ja, also halt einem ganz normalen Frauenkörper. Und in der Behaarung, wie sie halt einfach ist. Und das finde ich so unglaublich sympathisch und schön.
Tut so gut, ne? So
ja.
Also so Teile des Films kamen dann, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, durchaus sehr gut an. Andere dann vielleicht nicht ganz so. Hat das denn auch ein bisschen Spaß gemacht, den zu gucken? Also so kann so eine Art feministischer Porno, wie er da gezeigt wurde, der dann wirklich irgendwie sehr PC ist, kann der denn auch erotisch sein?
Ja, auf jeden Fall würde ich sagen. Also wir haben dann ja auch irgendwann Genitalien gesehen und so verschiedene Sachen, was sie damit gemacht haben. Und auch sowas wie Nachdenken und Reden jetzt über Bedürfnisse, also was will ich denn eigentlich, das kann ja auch aufregend sein.
Und wie ging es den anderen? Hattest du das Gefühl, dass da auch so ein Funke übergesprungen ist, vielleicht auch auf die ganze Gruppe?
Also Ella, die ja öfter da ist, hat gesagt, dass ihr Fall war das jetzt nicht, dieser Porno. Aber dass es auch an anderen Tagen nicht so ist, dass da jetzt irgendwie ein Vibe zwischen allen entsteht oder dass es überhaupt zu einer Orgie kommt. Das ist dann, glaube ich, eher so ein Kopfkino von Leuten, die jetzt hören, okay, wir schauen gemeinsam Pornos, dass die sich sowas dann vielleicht vorstellen.
Muss ich jetzt ehrlich gestehen, dass ich wahrscheinlich zu diesen Leuten gehöre, die das dann auch erstmal denken. Aber jetzt weiß ich es ja besser. Vielen Dank, Caroline Born, für diesen Einblick.
Ja, sehr gerne.
Intimität steht ja für den Wunsch, mit anderen zu verschmelzen, quasi eins zu werden, was ja mitunter auch in einer Heirat münden kann. Durchaus auch, wenn man zur Gruppe der Sologamisten gehört. Zu Leuten also, die die Meinung vertreten, dass sich dieses Gefühl von Übereinstimmung und Ganzheit auch ganz gut mit sich selbst ausloten lässt. Die plädieren allerdings dafür, statt andere doch besser sich eben selbst zu heiraten. In den USA, in Japan, Großbritannien, aber auch in Deutschland schließen immer mehr, vor allem Frauen, diesen Bund fürs Leben mit sich selbst. Matthias Finger hat sich das Phänomen angeschaut.
Charlotte Miller betritt den Raum. Langsam schreitet sie die drei Stuhlreihen ab, in einem roten Kleid und mit einem weißen Blumenstrauß. Am Altar spricht und unterzeichnet sie ihr Ehegelübde.
Ich, die Frau, die vor euch steht, gelobe mich, selbst zu lieben, zu ehren und zu respektieren, in Zeiten der Freude und der Trübsal, ob arm oder reich.
Nach der Zeremonie gibt es eine Hochzeitstorte und Sekt. Familie und Freunde sind gekommen, nur einen Ehepartner gibt es nicht.
Die Selbstehe für alle, die den richtigen nicht finden oder genug von Männern haben.
Die Amerikanerin Charlotte war dreimal verlobt und einmal verheiratet. Ihr reicht's.
Die Kombination aus Lügen und Untreue hat mein Herz oft gebrochen. Ich baue nur noch auf mich selbst, wenn ich Liebe und Unterstützung brauche. Eine Person kann durchaus den Job von Zweien erledigen.
Weltweit geben immer mehr Frauen sich selbst das Ja-Wort. Nicht nur, weil sie enttäuscht sind. Persönlichkeitscoach Susanne Harte hat sich selber auch lebenslange Treue versprochen.
Du hast dich selbst geheiratet. Warum hast du das gemacht?
Ja, ich wollte so ein ganz klares Zeichen für mich setzen oder so einen ganz klaren Schnitt und dass ich wirklich mir mein Leben so gestalte, dass ich darin glücklich bin und dass es mir darin gut geht und dafür, ja, wollte ich einfach so ein Ritual.
Selbstheirat als eine Art Initiationsritus.
Hartl wollte Schluss machen mit kindlichem Verhalten, beleidigt sein oder den Partner fürs eigene Glück zur Verantwortung ziehen. So viel Tamtam, wie in den USA und Großbritannien um die Selbstheirat gemacht wird, wo Love Coaches Kurse in Selbstliebe und Self-Marriage-Zeremonien mit vielen Brautjungfern und ausschweifenden Partys anbieten, wollte sie aber nicht.
War das so eine richtige Fete, wo so Teller zerschmissen wurden oder wie ging das?
Nee, also ich war mit einem Freund von mir an der Ostsee in Warnemünde. Und ich habe mir ein ganz schönes Kleid angezogen, so ein orangenes Seidenkleid und habe mir einen Blumenstrauß gekauft und dann sind wir an den Strand gegangen und das war eher so ein Ritual für mich.
Vielerorts werden ältere Single bemitleidet. Die Ehe gilt als einzig erstrebenswerte Daseinsform. In Japan beispielsweise buchen alleinstehende Frauen deshalb für ein paar tausend Euro professionelle Solo-Hochzeitsdeals. Gern in der alten Kaiserstadt Kyoto, erklärt Sabrina Wägerle vom Japanisch-Deutschen Zentrum in Berlin.
Da scheint auch so ein Bewusstsein da zu sein, einfach dieses schöne Kleid zu tragen und sich einfach so als sein schönstes Ich fühlen zu können, dass sie dieses weiße Kleid eigentlich so verehren und sich gerne einfach als Braut fühlen wollen, selbst wenn sie dann einfach tatsächlich legal gar nicht heiraten.
Steuervorteile bringt die Selbstheirat allerdings nicht. Doch es geht um mehr.
Selbstheirat als Befreiung.
Frauen unterstreichen so ihr Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Sie wollen familiären und gesellschaftlichen Erwartungen etwas entgegensetzen. Kritiker wie die Philosophin Rita Molzberger von der Uni Köln finden diese Zeremonien allerdings narzisstisch.
Letztlich führt das vielleicht gar nicht zu Emanzipation, wenn ich auch Ehe mit mir selbst schließen darf, sondern vielleicht zu neuen Unterwerfungen, zum Beispiel unter die gesellschaftlichen Konventionen, wie sie immer schon sind. Und dann ist es kein emanzipativer Akt, sondern, ja, wie gesagt, eine neue Unterwerfung, dann fände ich das feministisch hochproblematisch.
In Zeiten inflationären Tinderns heiraten sich bindungsunwillige Egozentriker einfach selbst.
Stimmt nicht, sagt Persönlichkeitscoach Susanne Hartl. Schließlich gelte es durch Sologamie erst zur Selbstliebe zu finden.
Zu sagen, nein, ich bin gut mit allem Schatten und allem Licht und allem, wo ich mich eben auch nerv. Ich nehme mich jetzt so an und mache mich eben nicht mehr fertig und bin nicht mehr streng mit mir, weil so bin ich ja sowieso.
Die Selbstheirat bereite gar besser auf intime Beziehungen mit anderen vor, meint Hartl. Auch mir als Mann empfiehlt sie übrigens die Selbstheirat. Sich selbst so nahe zu kommen, das sei einfach wunderbar.
Ist es bestimmt, aber wie alles im Leben eben nicht unbedingt für alle.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Sonntagmorgen. Frühstück. Draußen Regen. Grau-grau. Drinnen dicke Luft. Doch, es ist so, sagt Walter P.'s Freundin jetzt.
Auch wenn du es nicht glaubst, das Wetter spielt immer eine Rolle. Das Innere.
Aha, das innere Wetter also.
Ja, sag ich doch. Bei mir ist gerade die Hölle los. Stürme toben, Donnerschläge krachen. Das Gewitter kommt näher, ganz klar.
Ja, aber bestimmt wird sich bald wunderbares Licht über all den Verwüstungen zeigen.
Das glaubst nur du. Ich habe jetzt Wüstensand im Mund. Der Sand knirscht irre laut zwischen meinen Zähnen. Hör doch.
Aber nein, das ist nur der Nachbar, der das Geschirr auf die Küchenfliesen schmeißt. Heute ist Sonntag. Ruhe, nur Ruhe.
Was haben Sie denn da?
Meine Wunde.
Die blutet ja noch tüchtig.
Na, was denken Sie denn?
Muss sie gekühlt werden?
Nein, die wird nicht schlecht.
Die überlebt sie noch?
Ja, sie wird weiterleben, wenn ich schon lange an ihr gestorben bin.
Tut bestimmt schrecklich weh.
Man gewöhnt sich dran.
Nehmen Sie sie auch mit in den Urlaub?
Selbstverständlich.
Anstrengend.
Ich werde sie weitergeben. An meine Söhne.
Da werden die sich ja freuen.
Sie werden versuchen, sie zu schließen. Doch es wird ihnen nicht gelingen.
Das sieht ihnen ähnlich.
Statt stolz auf sie zu sein.
Das können die gar nicht.
Dabei ist sie das Leben.
Ja, die Jugend stirbt. Die Wunde nicht.
In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong wird auch dieses Wochenende wieder lautstark gegen den Machteinfluss der Volksrepublik China protestiert. Über den Verlauf der Demonstration berichten wir natürlich auch hier im Deutschlandfunk Kultur. An dieser Stelle blicken wir jetzt aber nicht auf das politische Geschehen, sondern auf einen Ort, der quasi einen Gegenpol zur quirligen, anonymen 7-Millionen-Metropole bildet. Ein privater Rückzugsraum, intim, aber öffentlich zugleich. Das kleine Apartment von Paul Au ist nämlich gleichzeitig einer der bekanntesten Plattenläden der Stadt. Tobias Nagorny hat ihn besucht.
Der Hongkonger Stadtteil Shamchoipo. In Neonlicht schillernde chinesische Schriftzeichen an den Häuserwänden, zahllose Märkte und Straßenstände. Der Plattenladen soll sich irgendwo im Wai Hong Building befinden. Doch das hat viele verschiedene Eingänge und nirgends ist ein Schild zu sehen. Hier die Wohnung von Paul Au zu finden, ist gar nicht so leicht. Zunächst geht es in einen kleinen, unscheinbaren Eingang. Und dann mit dem Fahrstuhl in den 5. Stock. Erst die Wohnungstür mit den unzähligen Bandaufklebern und Konzertplakaten verrät, dass man hier richtig ist. Wer Paul Au in seinem Apartment besuchen will, klopft einfach an die Tür und hofft, dass er da ist. Auf diesen 45 Quadratmetern, zwei Zimmer, Küche, Bad, hat Paul sich seine eigene kleine Welt erschaffen. Die besteht aus 30.000 Schallplatten, in allen Räumen bis an die Decke gestapelt. Seit den 80er Jahren sammelt er Vinyl.
People think it's very messy, but no, in fact it's not messy. And I know where everything is.
Die Leute glauben, es ist sehr unordentlich hier. Aber ich weiß, wo alles steht. Ich bin der Tarzan in meinem eigenen Vinyl-Dschungel. Da hinten sind noch zwei weitere Räume. Da war auch mein Schlafzimmer. Doch jetzt schlafen da die Platten. Ich schlafe hier, zwischen den Plattenkisten. Aber ich bin glücklich damit. Ich lebe zwischen all der Musik, umgeben von all den Platten, von schwarzem Gold. Das ist mir wichtiger als echtes Gold.
Auch um in sein Badezimmer oder in die Küche zu kommen, klettert Paul über die meterhohen Plattenkisten.
Yeah, I just climb over there too.
Nur ein winziger Gang zwischen den Vinylbergen ist noch frei geblieben. Ganz am Ende steht der sich drehende Plattenspieler, das Zentrum dieses Mikrokosmos.
This is a very, very famous Vietnamese song from 1970. Das ist ein sehr bekannter vietnamesischer Song aus dem Jahr 1970. Musiker aus Hongkong und Taiwan haben das Lied auf Chinesisch gecovert. Die Platten an dieser Ecke sind alle aus den 70er Jahren. Wenn du sie anhörst, dir das Cover anschaust, sie riechst, sie berührst, dann lebst du wieder in den 70ern. So if you listen to them, you see them, you smell them, you touch them, you are living in the 70s.
Trotz der deutlichen Falten im Gesicht strahlt er mit Baseballcap, kurzer Hose und T-Shirt immer noch etwas Jugendliches aus. Pauls Plattendschungel ist weit über die Grenzen Hongkongs bekannt. Jeden Tag ab 15 Uhr empfängt er Kunden in seinem Apartment. Gerade hat ein Paar aus Singapur Pauls Wohnung betreten. Ziemlich erstaunt blicken sie sich um.
We do have record shops, but not like this.
Yeah. This is like someone's house, you know? Yeah.
It is. I mean,
er lebt tatsächlich hier. Das ist wirklich einzigartig.
Yeah. So this is kind of unique.
Der Vinyl Hero ist eher ein Anti-Held, ein Outsider der Hongkonger Leistungsgesellschaft. Dem wettbewerbsorientierten Lebensstil der südchinesischen Metropole, in der sich fast alles ums Geld dreht, hat er sich stets verweigert. Ein Song, der ihn immer wieder an dieses Hamsterrad erinnert. Bill Haleys Rock Around the Clock, allerdings in einer kantonesischen Version mit anderem Text und vom Hongkonger Sänger Sam Hui.
Hongkonger mögen diesen Song, weil er die Wahrheit sagt, weil er für sie spricht. Ein Song über Menschen, die gestresst sind und unglücklich in ihrem Alltag, weil alles im Leben immer schwieriger und teurer wird.
Mit den Plattenverkäufen kann Paul gerade so sein Leben finanzieren. Doch die vielen Tonnen Vinyl in seiner Wohnung sind für ihn auch Alltagsflucht.
I enjoy loneliness, to hide away from the world, to Ich mag die Einsamkeit, mag es, mich vor der Welt da draußen zu verstecken, zu fliehen. Ich flüchte in die Musik. Ich komme mit Platten besser klar als mit Menschen. Sie bringen mir Freude und singen nachts für mich.
Bis in die frühen Morgenstunden hört er jede Nacht Musik und sortiert dabei sein schwarzes Gold, erzählt Paul. Dann baut er irgendwann in dem schmalen Gang sein Klappbett auf und schläft. Bis um 15 Uhr wieder die ersten Kunden an seine Tür klopfen.
Und sich der private Rückzugsraum dann erneut in eine Art Lounge verwandelt, in der sich das gemeinsame Plattenanhören fast so anfühlt wie bei guten Freunden. Und diese bizarre Flüchtigkeit, die eben Momente von Nähe mitunter auch in sich haben können, die beschäftigt auch die 25-jährige Fotografin Marie Hild, die gleich eine ganze Fotoserie über den schmalen Grat zwischen inszenierter und echter Intimität gemacht hat. Live Construction heißt dieses Projekt von ihr, und dafür hat sich die Dänin über Tinder mit fremden Menschen zu einem Fotodate verabredet und mit ihnen intime Szenen aufgenommen, die so aussehen, als wären sie echt, die aber genauso inszeniert sind wie eigentlich fast alle privaten Fotos in den sozialen Medien. Nur was bedeutet das? Bleibt Intimität vor lauter Selbstinszenierung am Ende wirklich immer auf der Strecke? Darum geht es jetzt im Gespräch mit der Fotografin. Hi Marie.
Hi.
Die Bilder dieser Fotoserie, die zeigen Sie ja in sehr vertraut wirkenden Situationen mit Männern und auch mit Frauen. Können Sie mal ein paar Bilder beschreiben, was da genau zu sehen ist?
Die Szenarios sind ganz unterschiedlich. Einmal stehe ich zum Beispiel mit einem Mann nackt und eng umschlungen unter der Dusche. Und einmal sitze ich in einem Latex-Outfit neben einem Sadomaso-Typen.
Was bedeutet denn Intimität genau für Sie?
Well, before the project, I saw intimacy as a important thing, of course.
Bereits vor dem Projekt war mir klar, dass Intimität etwas Wichtiges ist. Aber durch das Projekt ist mir bewusst geworden, dass sie fast wie ein Treibstoff ist. Wenn wir sie nicht haben, hat das riesige Auswirkungen auf uns. Und wir setzen alles in Bewegung, um diese intimen Verbindungen aufzubauen.
To have these connections, these intimate connections with each other.
Diese Sehnsucht nach Intimität oder auch vielleicht diese, ja, im Grunde genommen diese Verschiebung, dass Sie sagen, Intimität ist etwas total Wertvolles und Bedeutendes, das ist ja schon zu Beginn des Projekts ein wichtiger Motor gewesen, warum Sie es überhaupt gemacht haben, weil Sie gesagt haben, irgendwie gibt es da so einen Unterschied zwischen echter und der künstlichen Intimität, die ja oft im Netz vorgespielt wird. Was hat Sie denn motiviert, da überhaupt mal diese Grenzen zwischen beiden auszutesten?
Well, I've been on social media for a long time and I just kind of.
Ich bin schon lange in den sozialen Medien unterwegs und irgendwann hatte ich genug von den oberflächlichen Bildern von Menschen. Ich wollte herausfinden, wie schnell man einen intimen Moment mit jemandem kreieren kann. Ich wollte zeigen, wie leicht es ist, Menschen in den sozialen Medien zu täuschen. Und gleichzeitig, wie leicht es im wirklichen Leben ist, eine Verbindung zu Menschen herzustellen.
Das muss man vielleicht nochmal erklären. Auf jedem Bild sind immer so Minutenangaben angegeben. Und das ist die Zeit, die Sie mit diesen Menschen verbracht haben.
Yes.
Und das variiert zwischen sehr wenigen Minuten und mehreren.
Yeah, it does. It's like
zwischen 10 und 35 Minuten.
I think that's the maximum.
Sie haben sich ja ein Tinder-Profil dafür angelegt, extra, um Leute zu finden, mit denen Sie sich eben für diesen Moment fotografieren können. Wie waren denn die ersten Reaktionen von diesen Leuten?
Well, people were surprisingly enthusiastic towards this profile.
Die Leute waren überraschenderweise begeistert, fanden das Projekt toll. So viele Matches hatte ich noch nie. Und das zeigte mir, die Menschen wollen sich verbinden und intim werden. Sie begeisterten sich aber auch für den kreativen Teil. Sie wollten mit mir zusammen dieses Kunstprojekt machen.
Was haben Sie denn im Voraus mit denen besprochen? Also wie viel Planung war da nötig? Wie detailliert musste man mit denen besprechen, was da genau passiert?
I'm not that big of a planner actually.
Ich plane nicht groß, aber bevor ich die Leute besuchte, bat ich sie, mir Fotos von ihrem Zuhause zu schicken, um mir Szenarios ausdenken zu können. Aber vor Ort war dann doch oft alles ganz anders und wir haben zusammen überlegt, was wir machen könnten. Da fing der kreative Prozess erst richtig an.
Können Sie ein Beispiel nennen, also wo Sie so eine einigermaßen vorgefertigte künstlerische Idee vielleicht auch hatten, was da so passieren könnte und sich das dann entwickelt hat in dem Moment?
I had this meeting with the BDSM guy.
Ich hatte dieses Treffen mit dem Sadomaso-Typen. Bevor ich ihn besuchte, hatte ich sein Gesicht noch nicht gesehen. Ich war also ein bisschen ängstlich und nervös. Aber dann war er ein ganz warmherziger Typ, einer der angenehmsten von allen, die mitgemacht haben bei dem Projekt. Mitten im Fotoshooting setzten wir uns hin und sprachen über seinen Fetisch und er erzählte mir von seiner Scham, seiner Einsamkeit. Das war für mich ein sehr intimer Moment.
I mean, for me that was intimate right there.
Können Sie noch mal beschreiben, wie man denn genau Intimität schafft? Also was braucht es, um einen intimen Moment zu kreieren?
For me the ingredient was to be absolutely present.
Das Wichtigste ist, in dieser Begegnung absolut präsent zu sein, ganz da zu sein bei dem anderen. Das ist das Wichtigste, was ich gelernt habe.
Was war denn die intensivste Begegnung von all diesen? Eine ganz besondere vielleicht?
One of the participants, I fell in love with him. We saw each other after the project too.
In einen der Teilnehmer habe ich mich verliebt. Wir haben uns auch nach dem Projekt gesehen. Unser Treffen hat mich umgehauen. Es war ganz besonders. Es gab nicht viele Worte zwischen uns. Das war eher eine nonverbale Verbindung.
Yeah, that was amazing.
Und ist das am Ende dann auch das Foto, was am intimsten aussieht?
Yes, it is.
Ja, das ist es. Ich denke, es ist die ganze Interaktion zwischen uns beiden. Meine Körpersprache, meine Offenheit, wie wir uns ansehen. In seiner Anwesenheit wirke ich sehr sicher. Jeder, der sich meine Bilder anschaut, weiß sofort, welches Bild das ist.
I don't even have to say what picture it is. People can go to my website and look at them and know just what picture it is.
Also würden Sie sagen, hat das Gefühl von Sicherheit etwas mit Intimität zu tun?
Yes, yes, I would say that, because you kind of have to let down your guard somehow.
And ja, das würde ich sagen, weil man sich ja wirklich nackt machen muss. Und um das tun zu können, muss ich mich sicher fühlen.
In the person's presence.
Vielleicht eine gegensätzliche Frage. Hat das denn manchmal auch Überwindung gekostet, sich mit Fremden auf so intime Szenen einzulassen?
That happened once where I met a guy that had to hurry and
das ist einmal passiert. Ich traf einen Typen, der stand unter Zeitdruck und war ein bisschen panisch. Wir hatten 10 Minuten, dann musste er weg. Ich konnte einfach keine Verbindung zu ihm herstellen, aber irgendwie haben wir es geschafft, dieses intim wirkende Foto zu machen.
So yeah, that definitely happened too.
Also ist das Bild wirklich komplett fake eigentlich?
Yeah, that's completely fake.
Sie haben ja Bilder gemacht, ganz bewusst, die sozusagen künstliche Intimität darstellen sollte und wollten in diesem Projekt nach Intimität suchen und haben sie offensichtlich auch zum Teil gefunden. Hat das Ihr Verständnis verändert von dem, was künstliche oder wirkliche Intimität ist?
I've gotten a better understanding of the social media world.
Ich habe einen tieferen Einblick in die Welt der sozialen Medien bekommen. Und mir ist bewusster geworden, dass ich immer kritisch bleiben muss und mich nicht mit dieser Welt vergleichen sollte. Ich habe auch gelernt, dass es einfach ist, intime Momente herzustellen, mit Menschen, die man liebt, aber auch mit Fremden.
Create an intimate moment with, well, the ones you love and even a stranger. So just go for it.
Was erzählen denn diese Fake-Intimität Bilder im Netz? Erzählen die etwas über die Sehnsucht dieser Menschen? Sie haben sich ja mit diesen Leuten auch darüber unterhalten.
Yeah, a lot of them also wanted to have real intimate connections.
Viele suchen intime Beziehungen, vermissen schon lange Intimität in ihrem Leben. Sie machte der Versuch, Intimität zu schaffen, glücklich.
So they were happy that they had the opportunity to, well, try and create one.
Marie, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Okay, thank you very much.
La vie en rose. Vom Leben und Überleben in Paris.
20 Jahre lebt der Held unserer Serie nun schon in Paris. 20 Jahre andauerndes Stop and Go. Dabei will unser Held doch so gerne vorankommen. Aber immer muss er mit neuen Widerständen kämpfen. Schlechte Erfahrungen hat er beispielsweise mit der S-Bahn, der Pariser RER, gemacht. Heute probiert er deshalb mal den Bus.
Ja, und heute habe ich mal den Bus genommen. Ich habe sogar einen Sitzplatz gefunden, also ist wirklich, war sehr zufrieden. Ja, aber leider, nun stehen wir. Es passiert nichts und ich muss pünktlich in einer Firma sein, sonst kriege ich Ärger. Und das ist wieder so ein großer Mist. Jetzt muss ich da anrufen und sagen, dass ich da zu spät bin. Es ist wirklich eine Schande. Ich muss da jetzt anrufen, dann hilft nichts. Im Moment ist sowieso das Verhältnis sehr angespannt und wird nicht zufrieden sein. Et bonjour. Bonjour, c'est moi, monsieur. Donc en fait, je serai en retard. Malheureusement, parce qu'il y a des bouchons et... Comment? Je vous ai pas bien compris. Was ist denn jetzt los? Der hat einfach aufgelegt. Oh, das wird wieder was. Das wird wieder ein super Tag. Ja, vor 30 Jahren habe ich mir das anders vorgestellt. Ich habe ihm erklärt, ich stehe im Stau und hat gesagt, das ist mein Fehler. Ja, das ist nun mal so. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich, Ich mache das jetzt bald 20 Jahre mit, immer Staus, 15 Jahre Arbeit, immer Zeit verschwenden. Da hat man mal einen Sitzplatz und alles klappt nicht. Dicke Luft, also mein Chef hat tatsächlich aufgelegt. Angebrüllt hat er mich. Er meint, ich sei zu doof, pünktlich zu sein. Jetzt stehen wir halt immer noch, tut sich nichts. Ja, was ist passiert? Ja, nun arbeite ich in einer Vorstadtklitsche, habe 3 bis 4 Stunden Anfahrts- und Abfahrtsweg, also insgesamt meine ich. Vergeude meine wertvolle Zeit. Damals meinte ein Dozent der Einführungsveranstaltung, dass es sowieso eine brotlose Kunst sei. Ich habe natürlich nicht geglaubt und jetzt 30 Jahre später, knapp 30 Jahre später, muss ich doch sagen, er hat irgendwie recht gehabt. Und jetzt muss ich sehen, wie ich das wieder in den Griff kriege. Tage habe ich wieder Stress und stehe in Staus und lasse mich vom Chef niedermachen. Und das habe ich mir damals alles ganz anders vorgestellt. Ein Leben im Stau und Konflikt. Das ist mein Arbeitsschicksal. Ja, jetzt fahren wir. Also das ist ja wirklich völlig überraschend. Wir fahren mal wieder ausnahmsweise. In 10 Sekunden sind wir gefahren und schon wieder alles vorbei. Jetzt fährt der Bus leicht. Jetzt haben wir 2 Meter gemacht und stehen wieder. Wieder tut sich nichts. Wenn ich überlege, wie viel Zeit ich schon in den letzten 20 Jahren verschwendet habe. Jetzt fahren wir aber wieder. Ja, und jetzt stehen wir wieder. Ich muss pünktlich im Büro sein, das schaffe ich nicht. Den Ärger habe ich schon abgeholt. Und der wird sich dann noch verschärfen, wenn ich ankomme. Ja, und jetzt stehen wir wieder. Quietschen, stehen, Stau. Man muss sich beherrschen, man würde am liebsten laut vor los schreien. Jetzt fahren wir aber wieder. Jetzt quietschen, stehen. Ich sehe Autos, die fahren und wir stehen. Ich verstehe den Grund nicht. Gibt es Buslinien, extra eingerichtet, großes Tamtam in der Presse. Und vor knapp 30 Jahren, da dachte ich, könnte eine große Uni-Karriere machen. Es tut sich überhaupt nichts. Es ist wirklich, jetzt fahren wir aber wieder. Ja, und jetzt stehen wir wieder. Quietschen, Stau. Und fahren wieder. Fahren an, meine ich. Quietschen, stehen, Stau, immer noch im Stau, unverändert, aber ich bin Optimist, vielleicht tut sich das ja gleich noch was, es wird besser und der Bus kann die Zeit noch aufholen.
La vie en rose, ein Pariser Tagebuch von Tom Heidhoff mit Lorenz Eberle.
Ach je. Unser armer Held, das Leben in Paris für ihn eine ständige Herausforderung. Nächste Woche kommt dann wieder eine. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss und machen Sie es gut.